und da auch eine ganz eigene Vorstellung haben. Und da hört man dann schon immer mal so den Vorwurf, ja, wenn ich an Gott glauben sollte, dann ist der Spaß vorbei. Kennt ihr das? Ja, also so irgendwie, ne, wenn ich glauben sollte, ist der Spaß vorbei. Gott als die große Spaßbremse. Ja, und das hat vielleicht was damit zu tun, mit einer Vorstellung von Gott, der wie so ein Polizist ist, ne, und auf Einhaltung seiner Gebote achtet, ja, und drauf pocht, ja, und dass es um irgendeine Art von Gesetz geht, und manche wissen sogar, dass es um 10 Gesetze geht, ne, das wissen manche dann noch. Ja, und wenn man dann diese Gesetze verletzt oder gegen sie verstößt, ne, ja, nichts Schlimmes, wir sind ja alle gute Kerle, ne, dann ist von Gott Strafe zu erwarten. Das ist so vielleicht die Vorstellung, die uns da so manchmal begegnet. Glaube ist also eine ernste und schwere Sache. Ja, das drückt ja auch dieses Wort immer aus, wenn ich so höre. Der ist streng gläubig. Kennt ihr das? Der ist streng gläubig. Also da hätte ich erst da auch keine Lust, ja, wenn ich das so sehen würde, ja, da mitzumachen. Und ich habe mir sogar die Frage, ist ja auch ein bisschen, wenn wir so mit Leuten zusammenkommen, ja, die also jetzt keine Beziehung zu Jesus haben, vom Glauben nicht viel wissen, was geben wir eigentlich für ein Bild ab über unseren Glauben? Ja, so mürrisch und unzufrieden und stöhnen über das, was wir machen müssen oder dass wir anderes nicht tun dürfen und so. Ja, oder strahlen wir unseren Glauben auch eine Fröhlichkeit aus? Das ist mal eine Frage, oder? Also wenn sie es nicht an uns sehen, wo sollen sie es sonst her wissen? Das ist bloß mal eine Frage am Rande, ne? Also wir dürfen das durchaus vermitteln und ausstrahlen, dass wir froh sind, durch Glauben ein festes Fundament im Leben zu haben und eine Sicherheit und auch hier schon Freude haben dürfen, ja, das, wenn wir glauben. Wenn ich also die Bibel lese, ja, dann habe ich durchaus den Eindruck, empfinde ich manchmal, dass Gott durchaus Humor hat. Also Gott hat durchaus Humor, ne? Da ist natürlich auch von ernsten Dingen die Rede, das muss ja auch so sein, ja, und dass sie uns auch in Frage stellen. Aber da scheint doch immer so eine tiefe Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen durch, ne, durch sein Reden und manchmal sogar so ein bisschen wie Augenzwinkern. Ja, ich weiß nicht, wer die kennt, diese Auslassungen des Propheten Jesaja zu den selbstgebastelten Göttern. Ja, so ist ja die Überschrift im Kapitel 44, die selbstgebastelten Götter, als dann der Prophet im Auftrag Gottes so ganz ausführlich beschreibt, wie dann Handwerker in den Wald geht und sich da einen Baum aussucht, der gut gewachsen ist. Ja, und sagt, da könnte man einen Götzen draus schnitzen, ja, und den dann noch fällt und dann, ja, macht er aus der einen Hälfte, macht er also einen Götzen, ja, vor dem er dann niederkniet und Angst hat. Und mit der anderen Hälfte, da macht er sein Feuer, damit er sein Essen warm kriegt. Zum Brüllen komisch eigentlich. Ja, lest das mal gerne, Jesaja 44. Oder auch, als Mose zum Pharao geht und da Gehorsam einfordert in Gottes Namen, ne, und das unterstützt auch, indem er aus seinem Stab eine Schlange macht. Ja, wer kennt die Geschichte? Ja, also da ist... So, und was macht der Pharao? Der sagt, pff, das können meine Magier auch, ne, und holt die alle zusammen und dann wird aus all den ihren Stöcken auch eine Schlange. Und dann kommt die Schlange, ne, von Mose und schwupp, schluckt sie alle weg. Ich finde das lustig. Gott hätte auch einen Blitzstrahl schicken können oder ein Erdbeben oder der Boden tut sich auf oder irgendwas. Ne? Ja, also da ist schon manchmal so ein bisschen Humor zu sehen. Mir ist vor einigen Tagen auch was passiert, wo ich so gedacht habe, Gott hat manchmal wirklich Humor, ne? Ich habe seit einigen Jahren das Privileg, dass ich einen jungen Mann in seiner theologischen Ausbildung als Mentor begleiten darf. Ja, der ist nur erst fast fertig, wird ordiniert jetzt im Herbst. Und es war noch ein Kurs abzuschließen, den hat er als Fernkurs gemacht und musste eine Prüfung ablegen. Und ich durfte dabei die Prüfungsaufsicht machen. Ja, das Dorf war bei uns zu Hause, ich war die Prüfungsaufsicht und habe die Unterlagen zugeschickt. Und dann habe ich ihm den Platz vorbereitet, wo er dann sitzen kann. 3 Stunden hat er da Zeit gehabt für 150 Fragen. Ja, war nicht ohne. Und damit das alles gut läuft, habe ich mich dann nochmal vorher hingesetzt und noch gebetet und mal in die Losungen geschaut. Und da stand für diesen Tag dieser Prüfung, Psalm 119, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Das ist doch mal ein Wort zur Prüfung, oder? Da ist schon das Ergebnis fest, ja? Wurde gedemütigt und der Grund, weil ich irrte. Ja, ich habe das dann meinem Prüfling nicht erzählt, ne, habe dafür gebetet, dass er nicht irrt und auch nicht gedemütigt wird, sondern dass sich ein Wort des Gotteswort auskennt, weil das waren nämlich 150 Fragen zum Alten Testament. Lustig, oder? Gott hat Humor. Aber mir ist also dieser Vers, also da ist vollständig heißt der, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich, jetzt aber halte ich dein Wort, der ist mir hängen geblieben. Und habe gedacht, das ist eigentlich ein Thema, über das man mal nachdenken darf. Ne? Vor allen Dingen, weil es etwas mit dem Thema zu tun hat, mit dem wir uns vor 14 Tagen schon beschäftigt haben, als ich jetzt hier das letzte Mal stand. Ja? Erinnert euch, die Bläser saßen dort und so. Und es ging um die Frage, warum auch Menschen, die an Gott glauben, die ihr Leben Jesus anvertrauen, trotzdem Leid oder auch zumindest Schwierigkeiten in ihrem Leben erfahren. Ja, erinnert euch. Das war so ein bisschen die Frage, warum lässt Gott das zu, dass also auch wir, die wir Gott nachfolgen, Schwierigkeiten oder so Nöte oder auch Leid erfahren. Und wir haben also vor 2 Wochen erkannt, ja, dass unter anderem eben auch Leiterfahrungen, auch persönliche, uns als Gemeinde dazu bringen sollen, gemeinsam vor unseren Herrn zu kommen, ja, uns eins zu machen, bitten vor Gott und dass wir dann die Verheißung haben, dass er hören wird. Ja? Also die da waren, erinnern sich vielleicht. Ja, das war ja das, was Gott empfohlen hat. Kommt vor mich, ja, bringt es vor mich, ja, schüttet euer Herz aus, gemeinsam in Einheit und ich werde hören. Heute in diesem Vers aus Psalm 119, den wir gerade gelesen haben, geht es ja um die Situation eines Einzelnen, ja, der im Dialog mit seinem Gott steht. Wir wissen ja, Psalm 119 ist der längste Psalm im ganzen Psalmbuch. Ne? Und also Dialog mit Gott auch. Ja, er nimmt aber die Glaubensgemeinschaft durchaus in sein Reden mit Gott hinein. Ja, denn die Psalmen wurden ja im Tempelgottesdienst auch gelesen oder gesungen, je nachdem, ne? Und jeder kann sich ja mit seinen Fragen, mit seinen Erfahrungen in diese Worte hineingeben und Antworten daraus auch empfangen. Und ich möchte gerne mal mit uns mal so einen Abschnitt lesen, in dem dieser Vers steht. Ja, ein Abschnitt aus dem Psalm 119 und ich beginne im Vers 64. Kommt das jetzt? Ja, ne? Vers 64 bis 68. Herr, die ganze Erde ist erfüllt von deiner Güte. Lehre mich, deine Ordnungen zu verstehen. Herr, du bist gut zu mir, deinem Diener, ganz so, wie du es versprochen hast. Schenke mir Urteilskraft und Verständnis, denn auf deine Gebote verlasse ich mich. Ich bin viele Irrwege gegangen, bis ich in Bedrängnis geriet und schließlich umkehren musste. Daher will ich mich jetzt nach deinem Willen richten. Gott, du bist gut, dir verdanke ich so viel. Lass mich deine Ordnungen verstehen. Soweit mal der Abschnitt, ja, in dem unser Vers, ich weiß nicht, ob ihr ihn erkannt habt, der ist ja hier nach der Hoffnung für alle. Ja, Vers 67, ich bin viele Irrwege gegangen, bis ich in Bedrängnis geriet. Also in dem der auch steht. Wisst ihr, manchmal taucht bei solchen Versen aus den Psalmen, ja, vielleicht auch insgesamt der Weisheitsliteratur, Sprüche und Prediger und was dazugehört, hier und so, die kritische Frage auf, was wir wohl heute noch, ja, von ihnen oder aus ihnen lernen können. Weisheitsliteratur. Ja, das sind ja Erfahrungen der Menschen damals, ja, mit dem, was sie erlebt haben. Sicher, die Psalmen haben eine schöne poetische Sprache, ja, gerade bei Luther auch, ne, das muss man schon sagen. Manches berührt da unser Inneres, wenn wir das hören, wenn wir es lesen. Vor allem, wenn die eigene Lage der so ähnlich ist wie von dem, der diese Psalmen eben auch gedichtet hat und verfasst hat. Dann sind sie uns Trost und sprechen uns vielleicht etwas aus, was wir selbst nicht so formulieren könnten und wir geben uns da gern hinein. Aber die Frage, was können diese Psalmen, diese Weisheitssprüche uns denn an theologischer Erkenntnis vermitteln? Ja, was können sie uns dazu sagen, wie wir unser Leben heute gestalten sollen? Ja, mal modern ausgedrückt, gibt es in ihnen einen theologischen Mehrwert? Und vielleicht sollten wir die Psalmen da nicht unterschätzen. Sie sind ja, so würde ich es mal nennen, die Psalmen sind komprimierte Lebenserfahrung. Komprimierte Lebenserfahrung mit Gott. Ja, die Erfahrungen eines Lebens mit Gott, die in Liedern ausgedrückt werden. Menschen damals haben sich mit den gleichen und zumindest ähnlichen Fragen und Problemen auseinandersetzen müssen, wie wir heute auch. Ja, sie haben in ihrer Zeit sicher, ja, und in ihren Umständen Antworten gefunden, beziehungsweise Antworten finden müssen, Antworten, die auch für uns interessant und vielleicht auch richtungsweisend sein können. Denn so vielfältig die Herausforderungen waren, vor denen die Verfasser standen, so vielfältig sind die Erfahrungen, ja, und damit auch die Psalmen. Da gibt es Dankpsalmen und Siegespsalmen, Loblieder und Weisheitspsalmen, aber auch Klagelieder. Ja, all das umfasst diese Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben und dann in solche Lieder gegossen haben. Je nachdem, an welchem Punkt sie in ihrem Leben standen und wie sie Gott erlebt haben. Und da habe ich mich gefragt, ja, so in der Vorbereitung, wie würde denn mein Lied aussehen, mein Lebenslied, wenn ich so schön dichten könnte wie die damals, ne? Christian. Wie würde mein Lebenslied aussehen? Ja, wäre da Unzufriedenheit oder Nörgelei, Rebellion gegen Gottes Handeln? Oder wäre es auch vom Lob und Dank geprägt? Ja, und die negativen Erfahrungen, die ja jeder irgendwann hat, ordnen sich dann da ein. Ja, da müsste ich mal drüber nachdenken. Und ich möchte die Frage mal weitergeben, wie würde denn der Psalm deines Lebens aussehen? Was würdest du schreiben, dichten, singen? Was würde da überwiegen, Positives oder Negatives? Was könntest du über deine Erfahrung mit Gott weitergeben? Wenn ich unseren Abschnitt aus dem Psalm 119 nochmal betrachte, ja, also wer die Bibel dabei hat und so, der kann ja nochmal reinschauen, ja, und ich frage danach, was er mir vor allem über die entscheidende Lebenserkenntnis des Psalmbeters vermittelt, dann komme ich zu einem eindeutigen Ergebnis. Sein Lebensbekenntnis lautet: Gott, du bist gut. Gott, du bist gut. Das ist ja nicht selbstverständlich, ne, so ein Lebensbekenntnis. Ja. Ups. Ja, der ganze Abschnitt, wenn ihr nochmal drauf schaut, wer es dabei hat, der vom Anfang, ja, deine Güte bis zum Ende, du bist gut und in der Mitte auch nochmal, ja, du hast deine Versprechung gehalten und so. Und das ist übrigens in jeder Übersetzung so, ich habe mehrere Übersetzungen angeguckt. Der ganze Abschnitt dieses Psalms spricht von Gottes Güte, du bist gut. Nun könnte man sagen, okay, das ist lange her, als er das gedichtet hat, die hatten es vielleicht damals leichter als wir, das denkt ja jede Generation, ja, oder die hatten eben auch halt nichts anderes, ne? Aber das stimmt so sicher nicht. Alternativen zum Leben mit Gott gab es damals genauso wie heute auch. Und dass sie es leichter hatten als wir in unserer Zeit, das möchte ich mal bezweifeln, ja, wenn wir allein uns an technischen Möglichkeiten denken, ja, dann glaube ich das eher nicht. Die hatten es nicht leichter als wir. In den Worten klingt es ja durchaus an, dass es auch Schwierigkeiten im Leben des Verfassers gab. Ja, wir wissen da nicht genau, was das war, aber aus dem Zusammenhang, aus den anschließenden Versen können wir vermuten, dass er es mit Menschen zu tun hatte, die ihn verleumdeten, ja, schlechte Sachen von ihm und hinter seinem Rücken erzählten. Und das ist ja vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal passiert von uns, oder? Es gibt aber auch anderes. Ja, daran kann man schon leiden. Ja, das war damals nicht nur ein Problem, sondern auch wir machen solche Erfahrungen. Aber der Psalmbeter lässt sich davon nicht beeindrucken. Das können wir lernen, das können wir mitnehmen. Er lässt sich davon nicht beeindrucken, er lässt sich nicht runterziehen und er lässt sich davon schon gar nicht anstecken. Das ist ja die Gefahr, in der wir manchmal stehen. Ja? Weil die anderen das machen, mache ich das auch. Wenn die anderen schlecht über mich reden, rede ich auch schlecht über die. Oder so. Ne? Wir kennen ja diese Verhaltensmuster. Ja, und wie gelingt ihm das, indem er nicht auf den Verursacher seiner Probleme schaut, ja, also die Menschen, die ihm nicht gut wollen, sondern er schaut auf Gott, der gut ist. Und er lässt sich im Gegenüber zu ihm immer wieder versichern, Gott ist gut und er will das Gute für ihn und er will das Gute für uns. Ja, also wo richte ich meine Blicke auf? War schon Thema das letzte Mal. Wohin richte ich meine Blicke? Es gibt da übrigens eine Parallele zum Neuen Testament, ja, ist dem einen oder anderen vielleicht schon in den Sinn gekommen. Paulus versichert uns in Römer 8, 28, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum Leben erwählt hat. Also alles dient uns. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir Gott lieben, deswegen sind wir ja hier, dient zum Guten. Wenn ich mal in meinem Leben zurückschaue, dann gibt es da sicher Gelegenheiten, ja, so wie im Leben des Psalmbeters, so wie sicher auch in eurem Leben, ja, also wo es da Situationen gibt, wo das nicht so ersichtlich ist. Wo ich denke, Mensch, da hätte ich gern drauf verzichtet, auf dieses eine oder ein anderes. Ne? Oder ich hätte mir gewünscht, dass es anders gelaufen wäre, als es dann gelaufen ist. So Situationen kennen wir, oder? Es gibt so Sachen, das hätte ich nicht gebraucht. Aber der Herr versichert uns, dass alles, was er in unserem Leben zulässt, zum Guten dient. Das anzunehmen und zu glauben, ist in erster Linie eine Frage des Vertrauens. Stimmt's? Eine Frage des Vertrauens. Ich habe Dinge, wo ich knabber dran. Und ich sage, Mensch, das musste doch jetzt nicht sein. Und ich weiß aber, all diese Dinge dienen zum Guten für mein Leben, für unser Leben. Und es ist eine Frage des Vertrauens, das so zu sehen. Wie sehe ich also Gott? Und der Psalmist sagt uns aus seiner Lebenserfahrung, Gott ist gut. Ja, die Bibel, das Wort Gottes, beschreibt Gott als den Schöpfer, der seine Geschöpfe, also uns, ja, wie ein Vater seine Kinder liebt. Und zwar so sehr, dass er sogar Jesus von seinem Herzen riss, ja, ihnen diese Welt gab, wo er furchtbar litt, um unseretwillen, ja, und starb, ja, damit wir leben können. Wir feiern das ja nachher auch im Abendmahl, ja, damit wir Leben gewinnen können. Und wenn das nicht das Beste ist, was jemals für uns getan werden konnte, dann weiß ich auch nicht. Alles, was Gott tut, er dient unserem Guten und Besten. Gott ist also gut. Vertrauen wir darauf in unserem Alltag. Und wenn es Gott also in seinem Wort versichert, dass alles zum Guten dient, dann fragen wir oft, ja, wie soll das Problem oder die Not, die mich gerade bedrängt, dem Guten denn dienen? So manchmal unsere Frage, oder? Ich sehe es nicht. Das ist auch verständlich. Aber, muss ich mal fragen, das ist mir jetzt mal wirklich wichtig geworden. Mir ist eigentlich aufgefallen, dass die Frage lauten müsste, die wir uns stellen, was ist eigentlich das Gute? Was ist eigentlich das Gute, das Gott uns tun will? Ja, was will Gott denn mit uns und für uns erreichen? Was ist in seinen Augen das Gute, was er damit erreichen will? Und es wäre sicher mal interessant, ja, so durch die Reihen zu gehen und zu sagen, sag doch mal, was ist für dich das Gute, was Gott dir tun soll oder will oder kann? Ja, was käme da wohl? Ja, ein Leben ohne Probleme, ohne Krankheiten, im Reichtum, im Luxus, in der Bequemlichkeit, immer glücklich, ja, und zufrieden. Ist das das Gute? Der Herr gibt uns eine Antwort drauf, was das Gute ist. Und zwar steht die gleich im Anschluss an diese Verheißung, ja, also dass alles zum Guten dienen soll, und zwar in Römer 8, 29, nämlich das Gute ist, dass Gott uns seinem Sohn immer ähnlicher machen will. Ja, dass er uns in das Bild seines Sohnes verwandeln will, das ist das Gute. Denn das ist die Voraussetzung dafür, am Ziel der Ewigkeit anzukommen. Und das ist doch das Wichtigste, oder? Das ist doch das Beste, was uns passieren kann. Also alles, was uns begegnet, dient dazu, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Das ist das Gute, das Gott mit uns erreichen will. Und dazu braucht es eben auch die Herausforderungen im Leben, ja, die Nöte, die Schwierigkeiten, die Sorgen und so weiter. Natürlich auch neben den Erfahrungen, ja, wie gut uns Gott führt. Es gibt ja nicht nur Schwierigkeiten, es gibt ja Gutes. Aber auch das dient dazu. Und wir dürfen immer mehr lernen, was Jesus tat und was er von sich sagte, Johannes 5, Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst tun, ja, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist das Bild, in das uns Jesus verwandeln will. Dass auch wir lernen, ja, dass nicht mein Wille, dass nicht meine Ziele, dass nicht das, was ich will, im Vordergrund steht, sondern das, was der Vater tut. Und dass das mein Leben formt dahin, dass ich Jesus immer ähnlicher werde. Immer mehr auf Gott zu vertrauen, seine Hilfe und nur seine Hilfe zu erbitten und uns an seiner Zuwendung zu erfreuen. Dass das nicht immer ganz so einfach ist, das weiß auch unser Psalmsänger. Ja, er spricht da ganz offen von falschen Wegen, die er gegangen ist und die ihn in Schwierigkeiten gebracht haben. Ich bin viele Irrwege gegangen, bis ich in Bedrängnis geriet und schließlich umkehren musste. Ja, so hatten wir den Vers 67 gelesen. Wisst ihr, das ist nicht immer Schicksal und auch nicht immer böser Wille von irgendjemanden, dass wir uns plötzlich in Schwierigkeiten wiederfinden. Manchmal, vielleicht sogar oft, hat es damit zu tun, dass wir die falschen Entscheidungen in unserem Leben getroffen haben. Ja, ich will jetzt nicht behaupten, dass alle Nöte daher kommen, das sicher nicht, aber manches schon. Ist sicher auch eure Erfahrung. Ja, oder dass wir auch gedankenlos werden, dass all das Gute, das Gott uns gibt, ja, dass uns das so selbstverständlich wird, dass wir gar nicht mehr drüber nachdenken, ja, und sagen, das habe ich mir doch verdient, das steht mir doch zu, das ist doch mein Recht. Gedankenlos. Und da braucht es manchmal eine Erinnerung daran, von wem alles kommt. Manchmal haben wir diese Zurechtbringungen nötig, ja, weil wir unseren Blick auf Gott immer so schnell verlieren. Und uns das so im Alltäglichen verlieren, und so im Sichtbaren, im Vergänglichen. Ich möchte erinnern an ein Versprechen, das Gott seinem Volk gegeben hat. Und das haben wir vor einigen Wochen schon mal hier im Gottesdienst auch genannt. In Jesaja 30, 21, da spricht Gott vom Hang des Menschen, die falschen Wege zu wählen. Aber er will reden, um uns zurechtzubringen. Ja, und so sagt er durch Jesaja: Und wenn ihr zur Rechten und oder wenn ihr zur Linken abbiegt, werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören. Dies ist der Weg, den geht. Ja, also Gott verspricht uns, wenn wir ja, uns ihm anvertrauen, wenn wir einen Bund mit ihm schließen, das ist der Hintergrund hier bei Jesaja, dann achtet er darauf, dass wir nicht auf Abwege kommen, sondern er wird uns zurückbringen, zurechtbringen. Aber wie er das tut, das müssen wir ihm überlassen. Das ist seine Souveränität. Ja, er weiß da am besten, was dafür nötig ist, was uns wirklich hilft. Ja, darauf dürfen wir vertrauen. Er weiß, was gut für uns ist und er will das Gute für uns und er will uns zurechtbringen. Und das, was dann auch manchmal uns ein Stoppschild in den Weg setzt, ist gut für uns. Die Frage ist, schaffen wir dieses Vertrauen? Können wir das? Ja, können wir uns wie Kinder ganz vertrauensvoll in die Hand unseres himmlischen Vaters geben und sagen, deine Wege sind gut, auch wenn sie meine Wege manchmal stoppen. Ja, das gelingt sicher nicht immer, aber wir dürfen das mehr und mehr lernen. Und der Peter von Psalm 119, der hat es gelernt. Er hat erkannt und bekennt es, du Gott bist gut und was du tust, ist gut. Und besonders wichtig, was du willst, ist gut. Und deshalb, und da möchte ich noch zum Schluss eine besondere Betonung drauflegen, ist ihm klar geworden, dass Gott Gutes tut, hat ganz besonders mit seinem Reden, also mit seinem Wort zu tun. Das ist ja hier sozusagen die Kernbotschaft. Dass Gott Gutes tut, hat ganz besonders mit seinem Reden und seinem Wort zu tun. Ja, ich lese den Vers 67 nochmal in einer grundtextnahen Übersetzung. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich, jetzt aber halte ich dein Wort. Also gedemütigt, habe ich das letzte Mal schon gesagt, das hat jetzt nicht so einen negativen Eindruck, sondern das heißt nur gebeugt, ne? Also bevor ich gebeugt wurde. Und so. Der Psalmbeter hat also durch die Bremsklötze, die Gott in sein Leben stellte, erkannt, dass er eine falsche Richtung eingeschlagen hatte. Und das war keine böse Absicht, also sein Irren. Sein falscher Weg. Es war keine böse Absicht. Im Grundtext drückt dieses Wort irren so viel wie unwissentlich verfehlen aus. Also unwissentlich verfehlen. Ja, er ist aus Unkenntnis in diese Sackgasse geraten. Weil er Gottes Willen, weil er sein Wesen, weil er sein Wort nicht gekannt hat, ist er an den falschen Weg gegangen. Und deshalb ist es ihm nun, nachdem er berichtigt wurde von Gott, kein Zwang mehr, ne, die Bibel zu lesen, am Tempelgottesdienst teilzunehmen, auf die Ausleger zu hören, die es ja damals auch schon gab. Ja, es ist ihm vielmehr eine Freude, denn nun kann er erfahren, welche Absichten Gott auch mit ihm hat. Welcher Weg der richtige ist. Ja, er kann das Ziel erkennen und einen Lebensweg gehen, der einen ohne Umwege genau dahin führt. Was für ein Glück, oder? Es ist doch gut, wenn Gott so einen Bremsklotz setzt. Hat er erkannt. Und all das erinnert uns wieder und wieder an das große Privileg, das wir als neutestamentliche Gemeinde in noch viel größerem Maß haben als die Gottestreuen zur Zeit des Alten Testamentes. Ja, weil durch den Christus Jesus, unseren Retter und Vermittler, dürfen wir eine lebendige Beziehung zu unserem Gott und Vater haben. Viel mehr noch als die Psalmbeter damals. Ja, Gott spricht, er wendet sich uns in Liebe und Fürsorge zu. Und wir brauchen nur hinhören. Wir dürfen ihm Raum geben. Ja, deswegen ist es auch wichtig, ne, Gebetszeiten zu haben zu Hause, aber auch hier gemeinsam. Ja, und wir werden dann mehr und mehr lernen, auf ihn zu vertrauen, das Leben, so wie es ist, auch mit seinen Höhen und Tiefen, als ein Geschenk annehmen. Ja, weil wir wissen, Gott ist immer in unserer Nähe. Und wenn es schwierig wird und wir vielleicht auch an unsere Grenzen kommen, dann trägt er uns selbst dadurch. Er bringt uns ja nicht in Schwierigkeiten, weil er uns mal einen richtig drüber ziehen will, sondern damit wir erkennen, von wem unser Leben wirklich abhängt. Nicht von unseren Kräften, nicht von unseren Fähigkeiten und nicht von den Fähigkeiten anderer Menschen, sondern allein von dem, was Gott in unserem Leben tut. Das müssen wir lernen. Ja, das sagt uns sein Wort. Ja, und wir können da nichts Besseres tun, als darauf zu hören und dann danach zu leben. Und darin liegt dann Segen, ja, der bis in die Ewigkeit reicht. Und das ist ein guter Weg. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir, dass wir durch dich mit unserem Vater in Verbindung sind, dass wir seinen Segen empfangen dürfen, seine Wegweisung, ja, seine Richtigstellungen. Herr, all das können wir durch dich empfangen. Herr, und so gib uns die Kraft, gib uns die Weisheit, gib uns die Erkenntnis, Herr, dass wir uns dem auch beugen, dass wir uns dem auch aussetzen, dass wir nicht eigene Wege gehen, nicht Umwege gehen, sondern dass wir ja, dich hinter allem sehen, Herr, deine Güte, deine Liebe, deine Treue, die uns zum Ziel bringen will. Herr, lass uns das Ziel erkennen, an das du uns schaffen und bringen willst, Herr, damit wir gern darauf zugehen, Herr, und alles auch jeden Weg gehen, den du uns dahin führst. Amen.